Ja, es gibt Fortsetzungen in unserer Reihe über den Epheserbrief. Wir sind zwar noch nicht am Ende vom Brief angelangt, aber wir kommen so langsam zum Ende dieser Reihe. Und heute sind wir im vierten Kapitel. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen, auftippen, wie auch immer. Oh ja, vielen Dank. Wir werden das Ende vom vierten Kapitel heute miteinander lesen und wir fangen dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das letzte Mal haben wir uns damit beschäftigt, ob die Arbeit im Reich Gottes von Laien oder von Profis gemacht wird, und wir sind am Ende zu dem Schluss gekommen, dass auch die Laien Profis sein sollten. Ob wir bezahlt werden dafür oder nicht, wir wollen unsere Arbeit so gut machen, wie das irgendwie geht. Und vielleicht sind manche von euch heimgegangen und haben gesagt, ja, ich muss mehr tun, ich muss mehr arbeiten, ich muss irgendwie Gott zufriedenstellen, ich muss was machen, damit er glücklich ist mit mir. Und ja, heute werde ich ein bisschen in die andere Kerbe hauen. Heute werden wir schauen, wie wir unser Christsein im Alltag leben können. Und ihr werdet merken, dass das, was Paulus gleich im Anschluss schreibt, nichts damit zu tun hat, dass wir irgendwelche Regeln halten, dass wir irgendwelche Äußerlichkeiten einhalten, obwohl das auch vorkommt in diesem Text. Aber wir werden sehen, dass die Richtung eigentlich eine andere ist. Und wir lesen noch nicht den ganzen Text einmal voraus, sondern wir gehen einfach Vers für Vers durch oder immer so blockweise halt. Und ich fange an beim Vers 17. Epheser 4, Vers 17. Ich glaube, ich habe mir hier die Gute Nachricht-Übersetzung rausgesucht. Das ist vielleicht bei dir, wenn du mitliest, ein bisschen anders formuliert, aber die Inhalte sind dieselben. Das aber sage ich euch im Auftrag des Herrn mit allem Nachdruck. Ihr dürft nicht mehr wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen und deshalb von ihrem verkehrten Denken in die Irre geführt werden. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben, zu Gott. Das kommt von ihrer Unwissenheit und ihrem verhärteten Herzen. Wenn wir an Menschen denken, die sündigen, dann denken wir oft an die Sünde. Und wenn wir Menschen konfrontieren würden, dann würden wir vielleicht sagen, das, was du da tust, ist nicht richtig. Du machst das und das und das falsch. Gott sieht das anders und du musst es so und so machen. Und Paulus hat hier einen ganz anderen Ansatz. Er sagt, die Menschen, ihr dürft nicht mehr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Wir reden gern von Ungläubigen. Das ist so ein Punkt, ich weiß auch nicht, also seit es vor allem von den gewalttätigen Muslimen so verwendet wird, hat das auch nochmal einen anderen Touch, finde ich. Aber es ist auch, finde ich, schwierig zu sagen, du bist ungläubig. Da steckt so viel drin. Paulus spricht hier von Menschen, die keine Beziehung zu Gott haben, Menschen, die nichts von Gott wissen. Und ihr Problem ist nicht, dass sie sündigen. Ihr Problem ist nicht, dass sie Dinge falsch machen. Ihr Problem ist, dass sie keine Beziehung zu Gott haben. Ihr Problem ist es, dass ihr Verstand verfinstert ist. Ihr Problem ist, dass sie nicht verstehen, um was es geht. Und so wie Paulus das hier ausdrückt, sie haben keinen Zugang mehr zum wahren Leben. Ihr Problem ist, dass sie keinen Zugang zum Leben haben. Und deswegen lasst uns nicht an den Symptomen rumdoktern, sondern lasst uns das angehen, um was es wirklich geht, nämlich, dass die Menschen Gott nicht kennen. Viele Menschen lehnen Gott deswegen ab, weil sie ein ganz seltsames Bild von Gott haben. Viele Menschen, die denken sich, Gott ist irgendwie schräg. Gott ist unmodern. Gott ist eine Spaßbremse. Ich weiß nicht, was Gott alles ist. Und man hat ihnen, ich weiß nicht, was alles erzählt über Gott. Und es ist unsere Aufgabe, ihnen zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Dafür zu sorgen, dass ihr Verstand aufgehellt wird und nicht mehr verdunkelt bleibt. Dafür zu sorgen, dass ihre Unwissenheit ein Ende hat und dass ihre Herzen wieder weich werden können. Wobei Letzteres, da haben wir wenig Einfluss drauf, das macht letztendlich Gott. Und jetzt passiert Folgendes, Vers 19. Aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Sie treiben jede Art von Unzucht und sind von unersättlicher Habgier. Auch da wieder, das Problem ist nicht die Unzucht, das Problem ist nicht das, was sie tun, sondern das Problem fängt früher an. Sie haben, so formuliert Paulus das in dieser Übersetzung, sie haben eine innere Leere. Ich weiß nicht, ob er das wirklich gesagt hat, aber man schreibt das Blaise Pascal zu, vielleicht war es auch jemand anders. Tatsache ist in meinen Augen, dass es stimmt. Jeder Mensch hat in seinem Herzen ein Vakuum. Jeder Mensch hat diese Leere in seinem Herzen, die er irgendwie versucht zu füllen. Und du kannst diese Leere füllen mit was du willst. Du wirst dieses Loch nicht stopfen. Es gibt heute einen ganzen Industriezweig, der nichts anderes macht als, jetzt ohne Werbung oder Anti-Werbung zu machen, der Klassiker ist Jochen Schweizer oder eben noch extremere Geschichten. Man muss heute irgendwie was Besonderes machen. Man muss einen Nervenkitzel haben, man muss, keine Ahnung, Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen oder sonst irgendwas machen. Und das an sich ist nicht furchtbar falsch oder es heißt nicht, dass man sowas nicht machen darf. Aber wenn du versuchst, damit diese innere Leere zu füllen, wenn du versuchst, das zu füllen, indem du Karriere machst, wenn du es versuchst zu füllen, indem du genügend Geld verdienst, damit du dir alles leisten kannst, was du möchtest, dass du dir jeden Wunsch erfüllen kannst, dass du die Urlaube machen kannst, von denen du schon lange träumst. Und wenn du glaubst, dass du damit diese innere Leere füllen wirst, dann hast du dich geschnitten. Das wird nicht funktionieren. Paulus sagt, wenn du das versuchst, er sagt hier, aus ihrer inneren Leere heraus überlassen sie sich dem Laster. Also es passiert dann eben auch, dass wir Dinge tun, die nicht gut für uns sind, die Gott auch nicht will. Sie treiben jegliche Art von Unzucht, weil das Normale nicht mehr gut genug ist, nicht mehr genügend Nervenkitzel bietet, geht man über zu Dingen, die Gott nicht richtig findet. Und sie sind von unersättlicher Habgier. Manche von uns kennen vielleicht diese Geschichte von dem Fischer und seiner Frau. Wer sie nicht kennt, da ist ein Fischer, der findet irgendwie oder fängt einen Fisch und der Fisch fängt an zu reden und er sagt, schmeiß mich doch bitte wieder ins Wasser und dann bekommst du, was du willst. Und der Fischer äußert dann einen Wunsch und wünscht sich dann irgendwie ein schönes Haus, ich weiß gar nicht in welcher Reihenfolge. Und dann wirft er den Fisch wieder rein und dann kommt er heim und ist tatsächlich so. Und dann sagt seine Frau, du bist ja ein Blödmann, du hättest da das und das wünschen können. Und dann sagt sie, er soll zurückgehen, den Fisch sagen, er will doch noch einen Nachschlag, er will irgendwie noch mehr, keine Ahnung, viel Geld oder irgendwie sowas. Und dann geht er also zurück, findet diesen Fisch und dann heißt es immer, meine Frau, die Ilsebill, die will nicht so, als ich wohl will. Also meine Frau möchte nicht so wie ich. Und dann sagt er, okay, ist in Ordnung. Und dann, keine Ahnung, dann werden die Wünsche immer größer und er muss immer wieder zurückgehen und muss sich noch mehr wünschen. Und am Ende will sie, glaube ich, Papst werden oder irgendwie sowas. Und keine Ahnung, was dann letztendlich die Bombe platzen lässt. Am Ende sitzt er jedenfalls wieder mit dem da, was er vorher hatte. Nun ist nur eine Geschichte, ist so natürlich nie passiert. Aber es zeigt einfach, dass wir unersättlich sind. Das soll diese Botschaft sein. Das ist genau das, was die Bibel eben auch sagt. Wenn du versuchst, ohne Gott diese Leere in deinem Herzen zu füllen, dann wirst du letztendlich nicht satt. Und das führt dazu, dass Menschen unersättlich sind. Weil sie an dem vorbeigehen, was dieses Loch wirklich stopft. Es gibt Menschen, über die wird in der Bibel gesagt, sie sind gestorben, alt und lebenssatt. Menschen, die gesagt haben, es ist genug. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen kennst. Es gibt Menschen, die werden sehr, sehr alt und die hängen an ihrem Leben. Also, versteht mich nicht falsch. Es ist nichts Falsches daran zu sagen, ich lebe gerne und ich möchte gern gesund bleiben und ich gehe dann auch zum Arzt. Aber es gibt Menschen, die krallen sich an ihr Leben und die versuchen aus ihrem Leben irgendwie alles rauszukriegen. Und es gibt Menschen, wenn du die triffst, dann sagen die, also ich könnte gehen. Wenn Gott mich morgen abberuft, dann ist es okay. Oder wenn er es heute tut. Eine Zufriedenheit, einen inneren Frieden. Das ist was, was du ohne Gott nicht finden wirst. Und deswegen mein Wunsch für dich und meine Ermahnung, mein Plädoyer für jeden von uns. Versuch nicht, dieses Loch anders zu stopfen. Auch nicht durch deinen Ehepartner. Dein Ehepartner wird dich nicht glücklich machen. Selbst meine Frau, und die ist schon wirklich gut, die schafft es nicht, dieses Loch zu füllen. Und wenn du deinen Ehepartner oder deinen Ehepartner ins B in dein Leben holst, damit dieses Loch gestopft wird, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass es Schwierigkeiten in eurer Ehe geben wird, denn dein Ehepartner wird dich enttäuschen. Er wird es nicht schaffen, dich an diesem Punkt satt zu machen. Natürlich sollen und dürfen wir als Ehepartner unseren Ehepartner so glücklich machen, wie das geht. Und wir sollen die Löcher stopfen und die Bedürfnisse stillen auf jeglichem Gebiet, so gut wir das irgendwie können. Aber das ganz tief in uns drin, das werden wir nur mit Gott stopfen können. Das ist ein Platz, den niemand anders ausfüllen kann. Und wenn dieser Platz nicht von Gott besetzt ist, dann wird alles andere drumherum nur Stückwerk sein und du wirst insgesamt nicht wirklich zufrieden sein. Und deswegen, lass uns es einfach im Hinterkopf behalten. Gebt Gott, was Gottes ist, sagt Jesus mal, und gebt dem Menschen, was dem Menschen gehört. Dabei geht es um was, was wir hergeben sollen, aber es ist auch umgekehrt. Lasst uns das vom Menschen erwarten, was wir von ihnen erwarten können, aber lasst uns von Gott holen, was nur Gott geben kann. Vers 20. Ihr wisst, dass ein solches Leben sich nicht mit dem verträgt, was ihr über Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört. Ihr seid über ihn unterrichtet worden und habt an Jesus den Maßstab für euer eigenes Leben. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe. Es geht nicht um Regeln. Es geht nicht darum, dass man dir jetzt sagt, okay, jetzt bist du Christ geworden, jetzt darfst du nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Kennt ihr das, dass Menschen kommen und sagen, ja, ich würde vielleicht gern Christ werden, aber dann, ich weiß nicht, was heute so die Punkte sind, aber früher zu den Zeiten, als man, finde ich, von Gemeindeseite manches auch noch ein bisschen seltsam gepredigt hat, da hieß es dann halt, ja, wenn du Christ wirst, dann darfst du nicht mehr rauchen, du darfst nicht mehr tanzen, du darfst, keine Ahnung, keine Rockmusik mehr hören, als Frau darfst du keine Hosen mehr tragen, ich weiß nicht, was da noch alles war, du musst alle deine Platten rausschmeißen und, ach, keine Ahnung. Und auf der anderen Seite, du musst. Also Sonntag, Gottesdienst, Donnerstag, Bibelstunde, Mittwoch, Hauskreise hatten wir noch nicht, aber keine Ahnung, Chor, Krankenhaus singen, was weiß ich, was man alles machen muss. Und da musst du natürlich diese 10% geben. Ohne das geht gar nichts. Und darüber hinaus natürlich bitte schön Opfer und Kollekte und Arbeitseinsätze und natürlich jeden Samstag auf dem Bau. Und wenn du das alles tust, dann ist Gott vielleicht mit dir zufrieden. Und was sagt Paulus hier? Paulus sagt, dass wir etwas über Christus gelernt haben, dass wir über ihn unterrichtet worden sind und dass er der Maßstab für unser Leben ist. So das, um was es geht, sind nicht irgendwelche Regeln, sind nicht Punkte, die wir abarbeiten müssen, sind nicht Dinge, die wir nicht tun dürfen oder Dinge, die wir tun müssen. Das, um was es geht, ist eine Person. Es geht nicht um Theologie. Es geht um eine Person. Es geht nicht um Regeln, es geht um Beziehung. Aus dieser Beziehung raus entwickelt sich ein verändertes Leben und versteht mich nicht falsch. All diese Dinge, die Paulus da anspricht, und es kommen jetzt auch noch ein paar konkrete Punkte. Es geht nicht darum, dass wir das alles nicht brauchen und dass wir uns verhalten können, wie wir möchten. Es geht nicht darum, dass wir leben können, wie uns das gefällt, sondern es geht darum, dass das Ganze auf eine richtige Basis gestellt wird. Es geht darum, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben und dass daraus all diese Dinge wachsen. Nicht umsonst heißt es in Galater 5, Vers 22 und 23, dass es eine Frucht gibt, die daraus wächst. Liebe, Friede, Freude und so weiter und so fort. Das sind nicht Dinge, die wir machen müssen, wo wir uns anstrengen müssen, sondern das Dinge, die der Heilige Geist wachsen lässt. So, es geht um Beziehung, es geht um Jesus kennenzulernen. Er ist der Maßstab für unser Leben. Und weil wir ihn kennen, deswegen sagt Paulus, manche Dinge passen da auch nicht mehr. Und natürlich wird sich dein Leben verändern. Aber diese Veränderung, die kommt aus der Beziehung heraus. Diese Veränderung kommt daraus, dass du Jesus kennenlernst und dass du feststellst, dieser Jesus, der hat mich so sehr geliebt und ich möchte ihm was zurückgeben. Gehen wir weiter. Vers 22 bis 24. Legt also eure frühere Lebensweise ab. Ja, legt den ganzen alten Menschen ab, der seinen Begierden folgt. Die betrügen ihn nur und führen ihn ins Verderben. Lasst euch in eurem Denken erneuern durch den Geist, der euch geschenkt ist. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist. So, Paulus sagt, da gibt es so einen alten Menschen und es gibt einen neuen Menschen. Wir haben dieses Bild gerne bei der Taufe. Der alte Mensch wird sozusagen beerdigt und der neue Mensch steht auf. Ich erinnere mich noch vor vielen Jahren, da war jemand, der schon einige Zeit Christ war und der sich nicht taufen lassen wollte. Und da habe ich an einem Abend zu ihm gesagt, weißt du, der alte Mensch, der ist doch gestorben, oder? Sagt er, ja. Und was passiert in der Taufe? In der Taufe wird der alte Mensch beerdigt. Und was passiert, wenn du diesen Menschen nicht beerdigst? Dann fängt er an zu stinken. Und deswegen ist wichtig, dass wir den beerdigen. So, das ist nun wieder ein anderes Segment unseres Lebens. In diesem Fall glaube ich nicht, dass Paulus davon spricht, dass wir unseren alten Menschen einmal ausziehen und dann ziehen wir den neuen Menschen an und dann ist alles gut. Vorher, da haben wir den alten Menschen an und wir sündigen und so, jetzt ziehen wir den alten Menschen aus und wir ziehen den neuen Menschen an und dann ist alles gut. Ich glaube, jeder, der schon eine Weile mit Jesus unterwegs ist, der weiß, dass es so nicht läuft. Es ist nicht was, was wir einmal tun und dann ist es vorbei, sondern es ist was, was wir jeden Tag neu machen müssen. Ein großer Theologe hat mal gesagt, dass der alte Mensch in der Taufe quasi ertränkt wird, aber das Biest kann schwimmen. Und er taucht immer wieder auf. Und was machst du dann? Dann tunkst du den wieder unter. Und das ist was Aktives. Wir werden das nachher gleich noch genauer betrachten. Das ist was, was nicht an uns geschieht, sondern das ist was, was wir tun. Lesen uns das nochmal vor. Legt eure frühere Lebensweise ab. Legt den ganzen alten Menschen ab. Zieht den neuen Menschen an. Das ist nichts, was Gott tut. Also Gott tut da ganz viel, aber das ist was wir tun. Wir legen ab und wir legen an. So, das heißt, wir treffen Entscheidungen. Jeden Tag. Und das ist das, was mich an der ganzen Geschichte so begeistert. Das ist was in meinen Augen so absolut stimmig ist und so hervorragend funktioniert. Du musst nicht die vielen, vielen kleinen Entscheidungen treffen. Guck mal, ich versuche das mal mit einem anderen Bild. Die meisten von euch waren in der Schule oder sind immer noch in der Schule, okay? Und es gibt Leute, die lernen auswendig bestimmte Fakten. Und ich habe irgendwann mal festgestellt, ich kann ganz, ganz viele Fakten auswendig lernen und am Ende vergesse ich wieder einen Teil und dann sind diese Fakten weg und wenn ich dann irgendwas brauche, dann funktioniert das nicht. Was ich versucht habe, ist zu verstehen, was die Prinzipien dahinter sind. So gehe ich im Übrigen auch mit der Bibel um. Diejenigen, die mich schon eine Weile kennen oder die bei mir im Hauskreis sind oder waren, die wissen, dass ich versuche, die Prinzipien zu entdecken, die hinter Dingen stehen. Ich muss nicht das Gesetz auswendig kennen. Ich muss die Prinzipien kennen. Und wenn ich diese Prinzipien kenne, dann kann ich daraus ganz, ganz viele Dinge ableiten. So ähnlich ist es wie mit meinem Geburtstag. Wenn du mich fragst, Wolfgang, wie alt bist du? Dann fange ich an zu rechnen. Dauert etwas länger, aber ich muss mir nicht jedes Jahr eine neue Zahl merken. Ich merke mir einmal, für euch ganz wichtig, 30. Oktober 63. Genau, die Geschenke könnt ihr mir dann rechtzeitig noch geben. So, und dann kann ich rechnen, wie alt bin ich denn heute? Du sagst, ich bin nicht so gut im Rechnen, ich lerne lieber Zahlen auswendig. Aber ich hoffe, du verstehst, um was es mir geht. Es geht nicht darum, dass du die ganzen Gesetze hältst, sondern es geht darum, dass du verstehst, was Gott von dir will. Dass du verstehst, um was es geht. Dass du deine innere Haltung änderst und dass du morgens von mir aus deinen alten Menschen ausziehst und den neuen Menschen anziehst und sagst, ich bin eine neue Kreatur in Jesus. Und dann kommt eine Entscheidung und dann sagst du, Moment, ich bin ein Kind Gottes. Wie würde Jesus jetzt handeln? Was würde Jesus jetzt gefallen? Was will Gott von mir? Was sagt mir der Heilige Geist? Und dann kannst du in dieser Situation die richtige Entscheidung treffen, weil du den neuen Menschen angezogen hast. Du läufst nicht einfach in deinen Alltag rein. Und das ist das müssen wir nicht unbedingt morgens machen. Das ist was zu unserer zweiten Natur werden muss. Wir müssen anders denken. Wir müssen unser Denken verändern. Meine Lieblingsbibelstelle, Römer 12, Vers 1 und 2. Erneuert euer Denken, damit ihr erkennt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wir müssen umdenken, wir müssen anders werden. Es hilft nichts, dass du dich nur anstreichen lässt, dass du eine Schnellbleiche bekommst und dich irgendwie richtig verhältst. Wir müssen uns ändern von innen raus. Wir müssen Jesus als unser Vorbild ansehen. Das ist das, was uns wirklich verändern wird. Wir brauchen diesen neuen Menschen. Es hilft uns nichts, den alten Menschen irgendwie mit Dampfstrahler wieder schön zu machen. Der wird nie wirklich schön werden. Was wir brauchen, ist eine Erneuerung von innen raus. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt. Wer lebt gerecht und heilig? Der neue Mensch, den Gott gemacht hat. Nicht du musst es machen. Versteht ihr, wir stehen manchmal vor dieser Aufgabe und sagen, boah, das ist so viel. Aber das Problem ist das, du musst es gar nicht tun. Meine Frau und ich, wir sind gerne mit den Fahrrädern unterwegs. Vor einiger Zeit, da haben wir eine Tour gemacht auf den Bussen. Wir dachten eigentlich, es geht um den Bussen rum. Das war ein Irrtum. Und ich weiß nicht, ob du da schon mal unterwegs warst, aber da geht es schon ordentlich hoch. Und auch in anderen Touren haben wir das schon mal erlebt, dass wir da uns so gut wir das eben können, den Hügel hochquälen. Und dann kommt, ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, aber da kommt eine 70, 80-jährige Oma und überholt dich in einem Affenzahn. Und du denkst dir, hallo, was ist falsch hier? Und dann siehst du, ein E-Bike. Das Schlimmste war Holland. Da haben uns die Omas überholt und die hatten Hollandräder. Die hatten noch nicht mal eine Gangschaltung. Also sowas kommt natürlich auch vor. Aber um was es mir geht, ist, wir müssen diesen Berg nicht in eigener Kraft hoch. Ich bin noch nie E-Bike gefahren, aber ich habe mir erklären lassen, wie das geht. Was passiert denn, wenn du beim E-Bike aufhörst zu treten? Dann bleibst du stehen. So, es ist nicht so, dass der Heilige Geist die Dinge für dich tut. Aber du tust. Und der Heilige Geist sorgt dafür, dass es eben funktioniert. Und ich glaube, dass es das ist, was Paulus uns hier sagen will. Wir setzen uns auf dieses E-Bike und wir fangen an zu treten. Und am Ende funktioniert es. Gott will unser Bestes. Glaubst du das? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir verstehen, dass Gott uns nicht die Freude am Leben nehmen will. Wenn Gott sagt, nein, das möchte ich nicht, dann hat es nichts damit zu tun, dass Gott ein Spielverderber ist, sondern hat es damit zu tun, dass es nicht gut für dich ist. Wenn du mit deinem Auto in die Werkstatt gehst und sagst, also ich möchte gerne nur im ersten und zweiten Gang fahren, aber dann auf der Autobahn eben auch 130 oder so, was wird dir der Automechaniker dann sagen? Der wird dir sagen, tu das nicht. Du kannst auch sagen, ich möchte gerne lieber Diesel tanken, weil der ist viel billiger. Dann wird dir der Mechaniker sagen, tu das nicht. Das tut deinem Motor nicht gut. Dann kannst du sagen, boah, du bist aber böse, ich will Geld sparen und du hilfst mir nicht dabei. Versteht ihr? Gott will nicht, dass es uns schlecht geht. Gott will nicht, dass unser Leben auf eine schiefe Bahn kommt. Deswegen sagt Gott zu manchen Dingen, tu das nicht. Und du kannst sagen, oh Gott, warum gönnst du mir diesen Spaß nicht? Gott, warum gönnst du mir das nicht, dass ich Diesel tanke? Der ist doch so viel billiger. Und Gott sagt, tu das nicht, es tut dir nicht gut. Und jetzt ist die Frage, vertraust du Gott und sagst du, Gott ist auf meiner Seite und Gott will, dass mein Leben gelingt. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und volles Genüge. Glaubst du ihm das? Und wenn ja, dann vertrau doch drauf, dass das, was Gott dir sagt, den Weg, den Gott dir vorlegt, dass das das Beste für dich ist. Wir halten uns manchmal für so klug und wir denken, dass wir einen Weg finden, der besser ist als das, was Gott hat. Vergiss es. Du bist nicht klüger als Gott. Und du wirst auch nichts Besseres finden, als das, was Gott für dich hat. Das ist meine feste Überzeugung. So, wie können wir unseren Sinn erneuern? Wie funktioniert sowas? Das steht noch nicht in unserem Text drin, aber vielleicht können wir ein paar Dinge zusammentragen. Wie werden wir erneuert? Wie wird unser Denken neu? Was können wir tun, ganz praktisch? Was denkt ihr? Nichts. Die Bibel lesen, das ist schon mal gut. Also, die Bibel lesen, eine Möglichkeit. Beten.
Ja,
das, was mich belastet, raustun, dass Neues Platz hat. Sonst noch was?
Also vielleicht klingt es gesetzlich, aber ich habe trotzdem irgendwann mal gesagt, gewisse Filme schaue ich nicht
an. Zum Beispiel, genau. Bestimmte Filme gucke ich nicht an, bestimmte Internetseiten besuche ich nicht, bestimmte Bücher lese ich nicht, bestimmte Zeitschriften lese ich nicht. Zum Beispiel so Liebesromane oder sowas. Oder Pretty Woman wäre zum Beispiel so ein Film, den ich nicht empfehlen würde, weil es im echten Leben nicht so ist. Also ihr versteht jetzt, was ich meine. Wir denken immer an besondere Filme und so. Aber denkt einfach dran, Filme beeinflussen uns. Und das muss nicht immer in die eine Richtung gehen. Es kann auch in eine ganz andere Richtung gehen. Überlegt euch, was ihr in euch reinlasst. Gut, was können wir noch tun? Ja, nicht Angst haben, genau. Aber was können wir noch ganz praktisch tun? Der Martin wird nachher noch eine Ansage machen. Wir haben Mitte September wieder was vor. Es wird neue Hauskreise, Kleingruppen geben. Was hat es damit zu tun? Ich kann eine Kleingruppe besuchen. Diese Kleingruppe wird mir helfen, mein Denken zu verändern. Warum? Weil diese Kleingruppe nicht, wie sie jetzt ist, mir nur bis zur Stirn sieht und ansonsten könnt ihr hier sitzen und denken, was ihr wollt. Ihr könnt nachher heimgehen und sagen, es interessiert mich gar nicht, was der Wolfgang da gesagt hat. Ich mache das so und so. In deiner Kleingruppe werden die Leute fragen, und wie war's? Und du wirst erzählen und die Leute werden merken, was dir wichtig ist und die Leute werden merken, hoppla, da tickt jemand aber nicht so, wie Jesus tickt. Und dann werden sie hoffentlich sagen, du, möchtest du an dem Punkt nicht mal irgendwie zu Potte kommen? Das ist das, was uns verändert, indem wir nicht nur hier sitzen und anonym sind, sondern indem wir offenbar werden vor Menschen, indem wir unser Leben miteinander teilen und zulassen, dass Menschen sehen, wer wir wirklich sind und welche Probleme wir wirklich haben. Also vielleicht findest du das jetzt bedrohlich. Ja, hör mal, ich gehe in eine Kleingruppe und nachher gucken die in mein Herz und erkennen, was da drin ist. Und oh, das will ich gar nicht haben. Du darfst weiterleben, wie du möchtest. Du musst auch nicht in eine Kleingruppe kommen. Du kannst so bleiben, wie du bist. Und am Ende kommst du dann bei Gott an und Gott sagt, wer bist du eigentlich? Kenne ich dich? Also, das Risiko kannst du schon eingehen. Ja, möchte jetzt auch niemand Angst machen. Ja.
Ja, also zu deiner Frage.
Ja.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir auf Jesus schauen.
Ja. Genau. Dieses auf Jesus schauen, wenn du da stehen geblieben wärst, hätte ich noch was gesagt. Aber genau, was hätte Jesus getan? Für mich war oft eine Frage, die Leute haben immer gesagt, Wolfgang, du musst auf Jesus schauen. Okay, wo schaue ich da hin? Wie mache ich das konkret? Aber das sind genau die Punkte, die wir jetzt gesagt haben. Ich möchte es auch nicht weiter ausdehnen, aber das sind genau die Dinge. Wir überlegen uns, was will Gott eigentlich? Das finden wir zum Beispiel raus in der Bibel. Warum müssen wir Bibel lesen? Weil Gott uns die Bibel gegeben hat, damit wir was lernen über ihn. Warum beten? Weil wir da Gemeinschaft mit Gott haben. Und beten ist hoffentlich nicht nur, dass wir Gott sagen, was wir gerne hätten, sondern dass wir vielleicht auch mal eine Zeit der Stille haben, wo wir Gott erlauben zu reden und uns zu sagen, was er gerne hätte. Kennst du so Gespräche mit Menschen, wo immer nur einer redet? Das nennt sich eigentlich nicht Gespräch. Das nennt sich Vorlesung oder Monolog oder wie auch immer. Aber Gespräch mit Gott ist typischerweise, dass beide reden dürfen. Wir dürfen uns mit Menschen zusammensetzen. Und das hilft uns auch. So, ich muss gucken, dass ich weiterkomme. So, jetzt kommen so ein paar konkrete Dinge. Vers 25. Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit, denn wir sind alle Glieder am Leib von Christus. Jetzt kannst du nicht sagen, oh Wolfgang, das ist jetzt eine Regel. Ja, das ist eine Regel, aber ich höre dann schon wieder die Leute, die sagen, ja, aber in dieser Situation darf ich da lügen oder darf ich so eine Halbwahrheit sagen oder so. Und weißt du was? Es ist mir vollkommen egal. Die Frage ist, welche Haltung hast du? Möchtest du das tun, was Gott gefällt oder möchtest du, keine Ahnung, dir das Leben leichter machen? Und wenn du meinst, dass es, um Gott zu gefallen, richtiger ist, Dinge ein bisschen anders darzustellen, wenn du denkst, das ist okay, hör mal, was Gott sagt. Hör mal, wir können nicht anfangen, so eine Situationsethik zu bauen und zu gucken, Fall A, Fall B, Unterfall C, was weiß ich. Da werden wir nicht weiterkommen. Das Wichtige ist, dass wir uns fragen, was möchte Gott? Und Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Gott möchte, dass man sich auf unser Wort verlassen kann. Und da geht es nicht darum, unter welchen Umständen dürfen wir vielleicht so 20% Unwahrheit mit unter die Wahrheit mischen. Es geht darum, dass wir versuchen, auf Gottes Wegen zu gehen, das zu tun, was ihm gefällt. Vers 26, versündigt euch nicht, wenn ihr in Zorn geratet. Versöhnt euch wieder und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Also das finde ich so einen interessanten Vers, der ist irgendwie so, hat so zwei Seiten. Das eine ist, wenn ihr in Zorn geratet, versündigt euch nicht. Wie macht man sowas? Also Jesus hat ja im Tempel auch Zorn gehabt und offensichtlich nicht gesündigt. Also auch da können wir jetzt nicht sagen, du darfst das nicht tun, du darfst jenes nicht tun. Da geht es auch ganz viel um die Motive. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich in Zorn gerate, dann ist die einzige Möglichkeit, dass ich nicht sündige, indem ich sage, ich handle nicht. Ich lasse das jetzt nicht raus. Ich sage jetzt nichts oder ich tue jetzt nichts. Ich warte, bis der erste Zorn vorbei ist. Das ist meine persönliche Strategie. Das steht jetzt da nicht drin, aber ich weiß nicht, wie ich das sonst machen kann. Du hast vielleicht, ist das bei dir anders gelagert oder hast da andere Möglichkeiten. Aber das ist so ein Ratschlag, den ich vielleicht geben würde. Also wenn du zornig wirst, lass erstmal sacken und warte, bis der Zorn ein wenig abgeklungen ist. Und dann kommt die andere Seite. Lass die Sonne nicht über deinem Zorn untergehen. So, meine Schwiegermutter, als die wieder geheiratet hat, da hat der Pastor bei der Traupredigt ihnen das Versprechen abgenommen, dass sie sich jeden Abend versöhnen müssen, wenn es irgendwas gab. Er hat gesagt, ihr dürft nicht ins Bett gehen und schlafen, bevor ihr euch nicht wieder versöhnt habt. Und ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das Versprechen gegeben hätte. Das ist, also du kannst das mal ausprobieren. Das ist herausfordernd, aber das ist im Prinzip das, was dieses Wort sagt. Wart nicht zu lange. Denn ich habe festgestellt, kalter Zorn, der kann zu Bitterkeit führen. Der kann zu ganz, ganz unguten Geschichten führen. Es ist nicht mehr da, du merkst es nicht mehr wirklich, du weißt vielleicht nicht genau, wo es herkommt, aber das sind Dinge, die setzen sich fest und es macht Beziehungen kaputt. Vers 27, gebt dem Versucher keine Chance. Und diesen Vers, den möchte ich einfach unterstreichen. Du denkst vielleicht, das hat damit gar nichts zu tun, oder vielleicht denkst du auch gar nicht an den Versucher, du denkst nicht an den Teufel. Der Teufel ist ja sowas, es gibt ein Lied von Keith Green, furchtbar alt, aber ich liebe dieses Lied. Da redet der Teufel und sagt, früher war das echt schwierig und da hatte ich es echt schwer, aber jetzt ist alles total einfach geworden, denn niemand glaubt mehr an mich. No one believes in me anymore. So die Leute, die haben gar keine Ahnung mehr, dass ich unterwegs bin und deswegen, zack, erwische ich sie, ohne dass sie vorbereitet sind. Und ich glaube, dass uns das heute oft passiert. Wir denken uns nichts dabei und wir denken, ah, das ist doch nicht so schlimm und ja, das kann man ja schon mal so machen. Oder wir lassen Gedanken zu in unseren Herzen. Wir lassen zu, dass Dinge zwischen uns und anderen Geschwistern in der Gemeinde sind oder zwischen uns und Familienmitgliedern. Wir lassen zu, dass schlechte Gefühle da sind, dass Verletzungen da bleiben und wir tun nichts. Und damit öffnen wir dem Versucher eine Tür. Und ich möchte euch ermahnen, achtet darauf, dass da nichts übrig bleibt. Achtet darauf, dass ihr mit allen Menschen im Frieden seid. Achtet darauf, dass ihr jedem Menschen, vor allem Menschen in der Gemeinde, dass ihr jedem in die Augen schauen könnt und dass ihr zu jedem sagen könnt, ich habe dich von Herzen lieb. Und wenn derjenige an dir schuldig geworden ist, dann klär das. Und wenn du an Menschen schuldig geworden bist, dann klär das. Gebt dem Versucher keine Chance. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nehmt den einfach mit. Macht die Tür zu. Die Taktik des Feindes sind Brandpfeile. Habt ihr schon mal gehört? Würde etwas später kommen noch. Ich weiß nicht, ob wir das noch miteinander anschauen. Die feurigen Pfeile des Feindes. So. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Brandpfeil irgendwo auftrifft? Das Schlimmste? Ja? Wann verbreitet sich das Feuer? Zum Beispiel, wenn Gras da ist. Denk mal ein bisschen nach. Stellt euch vor, kennt ihr so Industrieküchen? Da kommt ein Brandpfeil und trifft ins Spülbecken. Nicht gefüllt, kein Wasser drin. Der Brandpfeil fällt ins Spülbecken. Was passiert? Nichts, gar nichts, keine Gefahr. Edelstahl brennt nicht. Aber wenn es aufs trockene Gras fällt oder wenn in dem Spülbecken noch irgendwelche Reste drin sind, angetrocknet oder was weiß ich was, wenn der Brandpfeil Nahrung findet, dann wird es gefährlich. Der Brandpfeil ist nicht das Gefährliche. Das Gefährliche ist, wenn du Dinge rumliegen lässt, wenn da Dinge sind, die der Feind benutzen kann, um Dinge in Brand zu stecken, dann wird es gefährlich. Also deswegen Tür zu, nichts Brennbares rumliegen lassen. Vers 28, wer vom Diebstahl gelebt hat, muss jetzt damit aufhören, falls du es nicht gewusst hast. Er soll seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit verdienen und zusehen, dass er auch noch was abgeben kann. Offensichtlich das Wichtigste für Paulus ist, wenn du Geld hast, dann hab Geld, damit du es mit anderen teilen kannst. Fand ich total interessant, aber ich möchte heute nicht über Geld predigen. 29, und jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Auch da, lasst uns darauf achten, wie wir über andere reden. Ich habe für mich selber mal so einen Filter konstruiert. Vielleicht habt ihr den schon gehört. Also der erste Teil ist nicht von mir. Das erste ist, ist es wahr? Das zweite ist es hilfreich? Und ich habe noch einen dritten Filter dazu gemacht. Wie würde ich reden, wenn der andere dabei wäre? Da macht jemand irgendetwas, was ich komisch finde. Und dann kommt die Sprache da drauf und dann sage ich, ah, der hat das und das und das gemacht, als sowas Blödes und wie kann man bloß und was glaubt ihr eigentlich, wer er ist oder keine Ahnung, was du darüber sagst. Wenn die Person anwesend wäre, was würdest du tun? Wie würdest du reden? Ich glaube, die meisten würden sagen, sag mal, was hast du dir dabei eigentlich gedacht oder warum hast du das so gemacht oder keine Ahnung. Wir würden jedenfalls anders darüber reden. Und deswegen, lass uns das uns angewöhnen, dass wir nicht schlecht über andere reden, höchstens so, wie du es tun würdest, wenn die Person mit dabei ist. Und ich glaube, das wird ganz, ganz viele Dinge schon ganz ordentlich entschärfen. Und das wird uns helfen, auch vielleicht darüber nachzudenken, wie könnte es denn gemeint sein? Was könnte er denn damit gemeint haben? Was wir sagen, kann Situationen verändern, zum Positiven und zum Negativen. Vers 30, beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist, es ist wie ein Siegel, er ist wie ein Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat und er verbirgt euch die endgültige Erlösung. Manche von euch waren vielleicht schon mal beim Notar. Wenn du vom Notar ein Dokument bekommst, dann ist da ein Siegel drauf. Manchmal ist es irgendwie sogar mit Wachs, aber meistens nehmen die heute was, wo das Papier einfach gepresst und verzogen wird und so. Und da kommt dann nur irgend so eine Schnur mit rein. Manchmal wird noch irgendwas aufgeklebt oder so. Dieses Siegel hat einen Zweck. Dieses Siegel bestätigt, das, was da drin steht, ist echt. Ich als Notar habe diese Unterschriften gesehen. Ich kenne die Leute, die haben sich ausgewiesen. Das, was hier beurkundet wird, das ist zuverlässig. Das ist in Ordnung. Und das ist das, was Gott uns gegeben hat durch den Heiligen Geist. Gott sagt, du hast den Heiligen Geist bekommen, dieser Heilige Geist ist das Siegel, das heißt, du bist ein Kind Gottes. Echt. Du bist ein echtes Kind Gottes. Das bezeugt der Heilige Geist. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Heilige Geist ist ein Pfand dafür, dass wir bekommen werden, was uns versprochen ist. Wenn du beim Notar diesen Stempel, dieses Siegel hast und da steht drin, dass der Käufer dir bei einem Haus, keine Ahnung, 300.000 Euro schuldet, dann weißt du, weil du dieses Siegel hast, dass du dieses Geld bekommen wirst. Du kannst dich darauf verlassen, weil das besiegelt ist vom Notar. So, und so ist mit dem, was Gott uns gegeben hat. Es ist ein Siegel. Wir dürfen wissen, weil wir den Heiligen Geist haben, dass wir ewiges Leben haben. Und dass das, worauf sich die Gabi so freut, dass dieser Himmel nicht irgendwann, keine Ahnung, Wolkenkuckucksheim oder so, sondern dass das was ist, was Gott uns schenken wird. Vers 31. den fand ich auch interessant. Weg also mit aller Verbitterung, mit Aufbrausen, Zorn und jeder Art von Beleidigung. Schreit einander nicht an. Legt jede feindliche Gesinnung ab. Und als ich mir das so angeguckt habe, da habe ich mir gedacht, irgendwie scheint es da so eine Steigerung zu geben. Wer hat ein Problem mit Verbitterung, oder? Verbitterung, damit kann man doch leben, oder? Das kann man doch dulden, das ist nicht so schlimm. Verbitterung, ein bisschen bitter darf man schon sein, oder? Also wer jetzt gut aufgepasst hat, der sagt an dem Punkt, nein, Wolfgang, geht nicht. Aber Verbitterung ist irgendwie nicht ganz so schlimm. Aufbrausen, ja, da wird schon heikler. Zorn, Beleidigung, alle Beleidigung geht nicht. Beleidigung geht gar nicht. Anschreien, nein. Feindselige Gesinnung, also hör mal, darf es nicht geben. So, ihr merkt, da gibt es so Dinge, die fallen uns schneller auf und es gibt Dinge, die fallen uns nicht so sehr auf. Aber Paulus sagt, keins davon. Wir fangen ganz unten an. Wir fangen ganz unten an. Wir geben dem Versucher keine Chance. Letzter Vers im Kapitel 4. Seid freundlich und hilfsbereit zueinander. Vergebt euch gegenseitig, was ihr einander angetan habt, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat, was ihr ihm angetan habt. Auch da, ich merke einfach, da geht es um eine Haltung. Es geht um eine Haltung, ich bin dir gegenüber positiv eingestellt. Mir ist von Gott vergeben, deswegen vergebe ich dir auch. Das ist das, was uns prägen soll. Und jetzt gibt es noch zwei Verse zum Schluss, da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Die gehören eigentlich zum Kapitel 5, aber ich möchte sie trotzdem kurz lesen, weil in manchen Bibeln gehören die auch zu dem Abschnitt. Es gibt in den Originalschriften diese Abschnitte nicht, aber ich würde diese Verse trotzdem gerne noch kurz lesen, weil die uns einfach nochmal in die richtige Richtung weisen. Nehmt also Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Euer ganzes Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe, an der Gott gefallen hatte. Nochmal, es geht nicht um Theologie, obwohl Theologie wichtig ist, es geht um eine Person. Es geht nicht um Regeln, es geht um Beziehung. Und Paulus sagt hier, nehmt Gott zum Vorbild, nehmt Jesus zum Vorbild. Du musst nicht die ganze Latte auswendig lernen, was du tun musst oder nicht tun darfst, sondern du nimmst dir Jesus zum Vorbild. Und früher, da gab es so Armbänder, manchmal sehe ich die noch bei ganz Retro-Menschen, da stand drauf WWJD. Gibt's jemanden, der das noch trägt hier? Steht es bei dir drauf? Oh, bist du Retro? Nein, du bist cool. Das ist richtig gut, weil WWJD, weißt du, was es heißt? What would Jesus do? Genau, was würde Jesus tun? Und das ist eine gute Frage. Ich habe das Armband irgendwann mal abgelegt, weil ich festgestellt habe, das steht dann zwar drauf, aber ich tue es trotzdem nicht. Also ich gucke einfach nicht drauf. Es hilft mir nicht. Aber was auch immer dir hilft, frag dich immer wieder, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus jetzt reagieren? Und manchmal hilft es schon, wenn du dir überlegst, was würde ich tun, wenn Jesus jetzt da wäre? Was würde ich tun, wenn Jesus jetzt da wäre? Ach, stimmt, er ist ja da. Aber manchmal hilft es uns vorzustellen, wenn er neben mir stehen würde. Wie würdest du mit deiner Frau reden? Wie würdest du mit deinen Kindern umgehen? Wie würdest du im Gottesdienst sitzen? Würdest du auch Chicken Run spielen während der Predigt, wenn Jesus neben dir sitzen würde? Oder keine Ahnung, was du spielst, oder Donkey Kong, ja, uralt, keine Ahnung, was man heute so spielt. Würdest du bestimmte Dinge tun, wenn Jesus da wäre und dir über die Schulter schauen würde? Und vielleicht hilft dir das, dran zu denken, er ist da und er schaut dir über die Schulter und es ist nichts Schlimmes. Gut, ich höre an der Stelle auf. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge mitgenommen. Auch hier wieder, du musst dich nicht an jeden Punkt dieser Predigt erinnern. Wichtig ist, dass wir verstehen, was Gott von uns will. Und das vielleicht bei dir anders als bei mir. Jedem von uns hat Gott vielleicht irgendwas anderes aufs Herz gelegt. Aber lasst uns das tun, was Gott von uns will. Lasst uns einen Schritt vorwärts machen. Stillstand ist Rückschritt. Lasst uns wachsen. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und da gehören diese Dinge mit dazu. Ich würde gerne noch beten zum Schluss. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und ich danke dir, Herr, dass dein Wort uns so klare Anweisungen gibt. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht zu irgendwelchen Sklaven machen willst, die einfach irgendwas abarbeiten, aber innerlich wo ganz anders sind. Ich möchte dir danken, Herr, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass du möchtest, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir denken, wie du denkst, dass wir die Dinge gut finden, die du gut findest und dass wir die Dinge ablehnen, die dir nicht gefallen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dir ähnlicher machst. Und Herr, wir möchten uns deinem Heiligen Geist immer wieder ganz neu öffnen. Wir möchten dir Raum geben in uns. Und wir möchten hören auf das, was du uns zu sagen hast. Und schenk uns Gnade, Herr, dass wir das nicht nur hören, sondern dass wir uns danach ausrichten und dass wir das tun, was du von uns möchtest. Amen.